Ich freue mich, dass ich wieder bei Ihnen in Hannover sein darf, trotz der Situation in der Bundesliga. In den ersten Jahren war es ja so, da wurde ich immer nur in Jahren eingeladen, in denen Bayern München nicht deutscher Meister wurde. Und unsere Freundschaft ist schon etwas Besonderes. Als ich vor 3 Jahren zum ersten Mal da war, da hatte Lukas Nestvogel ein Borussia Dortmund-Trikot an. Aber es hat unserer Freundschaft trotzdem keinen Abbruch getan. Und jetzt darf ich zum 5. Mal da sein. Und Wolfgang, das kannst du dir gut merken, zum 5. Mal am Anfang der Saison, in der Bayern München zum 5. Mal nacheinander deutscher Meister wird. Das passt gut zusammen. Ja, aber jetzt kommen wir zum Eigentlichen. Es geht ja um ein sehr wichtiges Thema, das wir haben, den Galaterbrief. Der erste Brief, den Paulus geschrieben hat. Wir verzichten jetzt auf einen Beamer, weil Sie haben alles vor sich auf dem Papier. Kann man sich besser auf das eine konzentrieren wie auf das andere. Ich lese am Anfang Galater 1 von Vers 1 bis 5 und wir werden dann stückweise durch dieses erste Kapitel gehen. Galater 1, Vers 1 bis 5. Paulus, Apostel nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und alle Brüder, die bei mir sind, den Gemeinden von Galatien, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Soweit dieser Anfang des Galaterbriefs. Ich möchte mit einer wahren Begebenheit beginnen, die sich vor einigen Jahren in einem Krankenhaus in Süddeutschland abgespielt hat. Vor dem Haupteingang dieses Krankenhauses hielt an einem Tag ein großer Fahrzeugkonvoi. Es stiegen Polizisten aus, es stiegen Leibwächter aus, es stieg ein Kamerateam aus, es stiegen Dolmetscher aus, niemand war angekündigt. Und es stiegen einige Scheichs aus diesem Fahrzeug. Und dann haben sie sich an der Pforte vorgestellt und sagen, sie waren in der Nähe, Einkaufstour, größere Stadt in Süddeutschland. Und sie haben von diesem Krankenhaus so viel Gutes gehört in ihrem Heimatland, bis in ihr Heimatland. Und weil sie in der Nähe waren, da würden sie dieses Krankenhaus doch gerne einmal besuchen und kennenlernen. Überraschungsbesuch. Und in diesem Krankenhaus, da war man hoch erfreut, freudige Aufregung, mit sowas hat man überhaupt nicht gerechnet. Hochkarätiger Besuch aus dem Nahen Osten. Und es kam dann sogar ein Chefarzt aus einer Sitzung, an der er gerade war, um diesem unerwarteten Besuch seine Abteilung mit allem Drum und Dran vorzustellen. Und am Ende von diesem Besuch gab es dann doch noch eine große Überraschung. Diese angeblichen Scheichs mit ihrem ganzen Konvoi, das war ein Abschiedsscherz, den sich die Zivildienstleistenden in diesem Krankenhaus ausgedacht hatten. Und tatsächlich war es ihnen gelungen, das gesamte Krankenhauspersonal inklusive des Chefarztes an der Nase herumzuführen. Und erst nachher hat einigen gedämmert, dass die billigen Sandalen eigentlich gar nicht zu diesen teuren Scheichs gepasst haben und. Also das war das Ende der Komödie gewesen. Und das Ganze war eine heitere Angelegenheit. Aber was können wir davon lernen? Wir können davon lernen, wie leicht verführbar wir Menschen sind. Wie leicht wir uns blenden lassen von Dingen, die ganz ähnlich aussehen, die einen Anschein erwecken, den sie in Wirklichkeit aber gar nicht haben. Und wir können erkennen, wie schnell wir blind werden, wenn auch unser Stolz und unser Egoismus durch eine Sache die entsprechenden Streicheleinheiten bekommt. Und jetzt gehen wir nach Galatien zu den Gläubigen. Das war dort ganz ähnlich. Allerdings ging es dort nicht um irgendeinen Scherz wie die Zivis in diesem Krankenhaus, sondern im wahrsten Sinn des Wortes ging es in Galatien um eine Sache, die todernst war. Es ging um das Evangelium. Und damit verbunden ging es auf der einen Seite um die Frage, ewig gerettet, auf der anderen Seite um die Frage, ewig verloren. Es ging um die Frage auf der einen Seite, ewig verherrlicht, auf der anderen Seite, ewig verdammt. Es ging um die Frage, ewiges Leben oder ewiger Tod. Und in Galatien waren damals Lehrer aufgetreten. Und diese Lehrer, die haben die Gemeinde in Galatien sehr beeindruckt. Und was diese Lehrer von sich gaben, das hörte sich alles so eingehend an, das hörte sich alles ganz ähnlich an, wie das Evangelium, das ihnen Paulus verkündigt hatte. Aber manches schien ihnen noch besser zu sein, an dem, was sie jetzt gehört haben. Manches schien ihnen noch besser entgegenzukommen. Und statt immer nur untätig in der armen Sünderecke zu sitzen, wie das bei Paulus der Fall gewesen ist, stattdessen konnte man jetzt doch auch noch etwas für seine Errettung beisteuern. Und die Gnade und der Glaube, das war schon wichtig, von dem sprachen ja auch diese anderen Lehrer, die gekommen waren. Aber nun konnte man zeigen, dass der Glaube auch eine Tugend ist, dass man durch die Beschneidung etwas selbst zu seiner Errettung beisteuern kann und durch das Beachten der alttestamentlichen Gesetze selbst etwas mitwirken kann, dass das Ganze in die richtigen Bahnen kam. Und darauf sprangen die Galater damals sofort an. Das stärkte ihr Selbstbewusstsein, das stärkte ihre religiöse Selbstachtung, was sie da hörten. Und das war scheinbar doch etwas Besseres, wie diese völlige Hilflosigkeit des Menschen, von der Paulus immer gesprochen hatte. Und die Galater merkten gar nicht, wie sie einer völligen Täuschung erlegen war. Ganz ähnlich wie das Krankenhauspersonal mit diesen falschen Scheichs. Und damit sind wir schon mittendrin im Galaterbrief. Paulus schrieb diesen Brief kurz nach seiner ersten Missionsreise im Jahr 48, 49 nach Christus, wohl der älteste Brief, den wir von Paulus haben, der erste Brief, den er geschrieben hat im Neuen Testament. Wir wollen uns als erstes zunächst etwas mit dem Hintergrund und Inhalt des Galaterbriefs beschäftigen. Galatien, das war eine Landschaft im Norden der heutigen Türkei. Und nach dieser Landschaft wurde auch die römische Provinz Galatien benannt. Die umfasste aber ein größeres Gebiet, wie nur diese Landschaft Galatien. Dazu gehörten Teile, wer die Bibel liest, dem kommt es bekannt vor, die Namen, wenn man auch nicht immer genau weiß, wo es liegt, aber Pontus, Phrygien, Pisidien, Lykaonien, das hat alles zu Galatien gehört, zu dieser römischen Provinz in der damaligen Zeit. Zunächst ein kurzes Wort zu den Galatern. Die Galater waren ein keltisches Volk, das Europa im 3. Jahrhundert vor Christus oder von Europa aus eingewandert ist, eben in das Gebiet der heutigen Türkei. Und sie waren auch, das verrät schon der Name, mit den Galliern verwandt. Also ich grüße alle Asterix-Leser. Und bei uns haben wir eine kleine Verwandtschaft. Die Galatier, die waren mit den Galliern verwandt gewesen. Und William MacDonald weist darauf hin, dass einige Ausleger keltische Züge bei den Galatern vermutete. Nun, wer Asterix liest, der kennt diese Züge etwas, aber es geht nicht nur um das, wie es uns dort gezeigt wird, sondern die Galater waren bekannt für eine Sprunghaftigkeit, die ihnen angehaftet ist. Ein unruhiges Wesen, das Ganze war verbunden mit einem kriegerischen Wesen und mit einer wandelmütigen Mentalität. Ein Hinweis, dass dieses Wesen gewisse Dinge begünstigt hat, das könnten wir in Apostelgeschichte 14 finden, Provinz Galatien, Paulus, Barnabas, sie kamen damals nach Lystra. Und erst wollten die Galater sie fälschlicherweise als Götter verehren, dachten, die Götter sind zu ihnen gekommen, als dieser Mann geheilt wurde, wieder gehen konnte. Und dann wurden sie aufgeheizt und dann ist die Stimmung ganz schnell umgeschwenkt und sie steinigten Paulus und Barnabas. Natürlich war der eigentliche Grund ein anderer, aber dieses wankelmütige Wesen könnte das Ganze eben begünstigt haben bei den Galatern. Und in diesem Zusammenhang kann auch Galater 1, Vers 6 stehen. Wie gesagt, es geht um mehr. Das wankelmütige Wesen war nicht das eigentliche, aber das hat er wohl mit reingespielt. Und dort schreibt ja Paulus: Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium. Also auch geistlich sehr wankelmütig, die Galater. Nochmals, damit sind die Galater nicht entschuldigt. Wenn dem aber so sein sollte, dass ihr Wesen da noch mitgespielt hat, ihre Wankelmütigkeit, dieser Charakterzug, können wir an den Galatern sehen, dass es wirklich die Gnade Gottes benötigt, auch in unserem Leben, dass unser Wesen, unsere Mentalität dadurch zur Ehre Gottes verändert wird, dass es zu einem evangeliumsgemäßen Leben kommt. Damit kommen wir zur Entstehung der Gemeinden in Galatien. Erste Missionsreise, ich habe die schon zitiert, Apostelgeschichte 14. Paulus, Barnabas evangelisierten in den südlichen Gebieten der Provinz Asien und dabei entstand die Gemeinde in Antiochien, nicht zu verwechseln mit dem Antiochien in Syrien. Das sind zwei verschiedene Antiochia, die wir in der Bibel haben. Ikonium, Lystra und Derbe finden wir. Apostelgeschichte 13 und 14 berichten uns darüber. Und so war es auch hauptsächlich diese Gemeinden, an die der Galaterbrief gerichtet war, in denen Paulus und Barnabas gewirkt hatten. Und zwei Dinge sind jetzt aus der Apostelgeschichte zu beachten. Das eine, Paulus begann seine Verkündigung in den Synagogen. Und er knüpfte dort zunächst, als er das noch tat, bei den gottesfürchtigen Juden und bei den Proselyten, solche, die zum Judentum übergetreten waren, mit der Verkündigung im Alten Testament an. Und in Apostelgeschichte 13 beispielsweise, Vers 17 bis 41, können wir lesen, auf was diese Verkündigung immer abzielt. Denn da sind wir auch wieder mitten im Thema des Galaterbriefes. Es ging um die Errettung allein durch den Glauben an Jesus Christus. Das war seine Zielrichtung gewesen. Das war der Kern seiner Verkündigung, die aus dem Alten Testament gekommen ist. Also wir können sagen, Paulus stand die Errettung allein durch den Glauben im Zentrum. Allein durch Christus, durch sein vollbrachtes Werk, ohne jedes eigene Hinzutun. Das war das, das verkündigt er überall, aber womit er auch in Galatien begonnen hatte. Eine zweite interessante Feststellung im Zusammenhang mit der Situation der jungen Gemeinden dort. Die Galater waren von Anfang an Druck ausgesetzt um ihres Glaubens willen. Sie waren von Anfang an Verfolgung ausgesetzt, ganz besonders von Seiten der Juden, die nicht geglaubt haben, die das ablehnten, was Paulus ihnen verkündigt hat. Davon lesen wir auch in Apostelgeschichte 13, 45 und 50. Und das erlebte Paulus in Ikonien, in Lystra, an anderen Orten. Auch dort wurden sie ja um des Evangeliums willen verfolgt. Ich habe es dann schon gesagt, um des Evangeliums willen sogar gesteinigt. Und die Leute in Lystra meinten, sie wären tot, daher hat sie bewahrt. Kleine Anmerkung dazu, ich weiß nicht, was für Vorstellungen Sie über Paulus haben, so ein Pioniermissionar, so eine Art frommer James Bond oder sonst irgendwas, der unerschütterlich seinen Weg zieht. Paulus war ganz anders. Er muss einen Körper gehabt haben, der von oben bis unten mit Narben übersät war. Von dem Leiden um Christi willen, Steinigung überlebt, Auspeitschungen überlebt, Stockschläge, all diese Dinge. Wir haben oft ein völlig falsches Bild von Paulus, das nur am Rande vermerkt. Das meint er dann am Ende, wenn er von den Wundmalen Christi redet. Hat nichts mit Katholizismus zu tun, sondern einfach sein Leiden um des Evangeliums willen, von dem er am Ende des Galaterbriefs spricht. Nun, nach ihrem Dienst in Derbe gingen Paulus und Barnabas auf ihrem Rückweg ihrer ersten Missionsreise noch einmal nach Lystra, Ikonien und Antiochien, um die Jünger im Glauben zu befestigen. Ich weiß nicht, wie würden Sie jungen Bekehrte im Glauben befestigen? Halleluja, Jesus liebt dich, er löst alle deine Probleme, keine Schwierigkeiten mehr und so weiter. Was sagten Paulus und Barnabas, Apostelgeschichte 14, 22 bis 23? Sie befestigten die Seele der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viel Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. So wurden sie befestigt, ermutigt. Und es gehört dazu, dass ihr leidet um Christi willen. Eben, es stimmt nicht, Jesus löst alle deine Probleme. Er hat das größte Problem gelöst, dass wir Frieden mit Gott haben. Manche Probleme beginnen erst mit der Nachfolge. Das sehen wir an den Galatern. Aber was uns in Christus geschenkt ist, steht in überhaupt keinem Verhältnis dazu. Die Gemeinde in Galatien lernt von Anfang an, dass der Glaube mit Leiden und Christi willen verbunden ist. Ich habe schon gesagt, dass das kam der Druck von den Juden, die das Evangelium abgelehnt haben. Das sollten wir uns merken im Zusammenhang mit dem Galater, ob ich diese Leiden noch einmal auf zurück und auch der Druck auf die Gemeinden. Dann kommen wir zu Klein B, der Inhalt des Galaterbriefs. Es ist schon angedeutet, dass der Galaterbrief unsere Errettung allein durch den Glauben an Christus, ohne jedes eigene Hinzutun, ohne Gesetzeswerke als Hauptthema hat. Und damit kommen wir zu der Auseinandersetzung zwischen Gesetz und Evangelium. Nachdem Paulus und Barnabas in Galatien gewirkt hatten, waren dort Personen in der Gemeinde aufgetaucht. Ich habe es schon gesagt, ganz ähnlich wie die Zivis, da ihr Bekannterkreis damals in diesem Krankenhaus sich verkleidet hatten. Und die beriefen sich wohl zum Schein auf Petrus und auf Jakobus in Jerusalem mit dem, was sie verkündigt haben. Und sie haben die jungen Gläubigen belehrt, in Anführungszeichen, dass ihr Glaube allein durch die Gnade, allein durch das vollbrachte Werk Christi nicht ausreicht. Paulus hätte das Evangelium nicht richtig verstanden. Das eigentliche Evangelium war so, wie es angeblich Petrus, Jakobus und andere gesagt haben. Und zugleich untergruben sie die Autorität des Paulus als Apostel, seine Evangeliumsverkündigung, indem sie in Frage gestellt haben, ist der Paulus überhaupt ein echter Apostel? Oder verkündigt er euch nicht nur eine menschliche Botschaft, etwas, das er falsch verstanden hat oder etwas, das er abgeändert hat? Und diese falschen Lehrer sahen es eben als heilsnotwendig an, sich neben Glaube und Gnade, davon haben sie auch gesprochen, von Christus natürlich auch, aber beschneiden zu lassen. Die jüdischen Speisegebote, Festzeiten einzuhalten, sowie auch den Sabbat, dass das mit dazugehört, wenn man errettet werden soll, errettet werden möchte. Das Evangelium haben sie im Prinzip durch ihre eigene Werke und Religiosität verleugnet. Eben durch diese Zusatzdinge. Der religiöse Mensch ist immer überzeugt, dass er etwas zu seiner Errettung beitragen kann. Und das ist der Grund, warum im Galaterbrief jede Form von Religiosität gerichtet wird. Sei es eine judaistische, sei es irgendeine andere Religiosität, eine fromm evangelikal verpackte oder sonst eine. Ich komme noch darauf zu sprechen. Und in diesem Brief wird deutlich, dass gute Werke niemals Voraussetzung zur Errettung sind. Auch kein Mitwirken bei der Errettung, sondern eine Folge, eine Frucht des neuen Lebens. Und darum spricht Paulus am Ende des Galaterbriefs von den Früchten des Geistes, ausdrücklich. Eine Folge des neuen Lebens, so wie ein Baum, der verwurzelt ist, der bringt automatisch Äpfel. Nicht die Äpfel sind die Voraussetzung, dass der Baum verwurzelt wird. Das ist eine Folge seiner Verwurzelung. Also Werke, Früchte als Folge des neuen Lebens, nie als Voraussetzung, nie als Mitwirkung zur Errettung. Und damit kommen wir zu dem Zusammenhang zwischen Beschneidung und Verfolgung. Ich habe gesagt, es ist gut, wenn wir uns das merken von Anfang an. Verfolgung, es waren ja Heidenchristen, die dort zum Glauben gekommen sind, zum großen Teil. Ich habe gesagt, Druck, von den Juden, die die Verkündigung des Paulus abgelehnt haben, die sie gehört haben, Verfolgung, die gekommen ist. Und so kam die Beschneidung nicht nur der Gesetzesfrömmigkeit und dem fleischlichen Wesen der Galater entgegen. Damit war noch eine viel größere Verlockung verbunden. Wenn sie sich als Heiden beschneiden lassen, dann würde der Druck von der jüdischen Seite weichen. Dann wären sie nicht mehr dieser Verfolgung ausgesetzt. Warum? Da würden sie damit die Gesetzesgerechtigkeit anerkennen durch die Beschneidung und sie würden als eine Sekte, nicht der Begriff Sekte, den wir heute haben, es war früher anders, es waren verschiedene Glaubensrichtungen im Judentum, sie würden als eine Glaubensrichtung im Judentum ja, segeln unter Gesetzesgerechtigkeit, aber der Druck, die Verfolgung wäre dadurch viel angenehmer geworden. Es ging also um viel, viel mehr im Galaterbrief, wie wir meinen. Sie könnten diesem Druck entkommen. Und damit kommen wir zum Aufbau des Galaterbriefs. Ich möchte mich an die Gliederung von William MacDonald halten. Es gibt so viele gute Gliederungen zum Galaterbrief, aber sie sind alle in etwa gleich. Den finden Sie auf Ihren Arbeitsblättern. Drei Teile. Der erste Teil, um den geht es dann hauptsächlich persönlich. Paulus verteidigt seine Autorität. Er erklärt den Zweck des Briefes. Er verteidigt seine Botschaft, seinen Dienst. Und Paulus tadelt Petrus. Das ist der erste Teil bis Kapitel 2. Dann kommt der zweite Teil, das ist der dogmatische Teil, grundsätzliche, lehrmäßige Teil. Paulus verteidigt die Rechtfertigung durch den Glauben. Er spricht von der großen Wahrheit des Evangeliums, von Gesetz und Verheißung, vom Zweck des Gesetzes, Kinder und Söhne, Knechtschaft oder Freiheit. Und der dritte Teil ist der praktische Teil. Paulus verteidigt die christliche Freiheit im Geist. Wohlgemerkt, die christliche, das wäre jetzt ein Thema für sich, ist es aber nicht in unseren Tagen. Die Gefahr der Gesetzlichkeit, die Kraft der Heiligung, praktische Ermahnungen und dann kommt der Briefschluss am Ende. Ich habe gesagt, das Hauptthema ist die Rechtfertigung allein aus Glauben, allein durch das vollbrachte Werk unseres Herrn. Und obwohl der Brief sich hauptsächlich auf die Probleme der Galater bezog, hat er aus drei Gründen eine große Bedeutung für uns. Alles, was in der Bibel steht, hat eine große Bedeutung. Aber damit wir den Brief noch besser verstehen. Ich habe gesagt, Hauptthema Rechtfertigung. Einmal stelle ich durch verschiedene Begegnungen vereinzelt unter Bibeltreuen fest. Ich spreche jetzt nicht von den Evangelikalen, sondern unter Bibeltreuen, dass es erneut einen Hang zum Judaismus gibt. Was meine ich damit? Wichtig, dass wir von der Bibel her eine ganz klare Stellung zu Israel haben. Israel war Gottes auserwähltes Volk, Israel ist Gottes auserwähltes Volk, auch in der heutigen Zeit. Deshalb stelle ich mich ganz klar zu Israel, obwohl ich weiß, dass ein Jude nicht automatisch gerettet wird. Das ist eine andere Frage. Wichtig, dass wir eine klare Stellung haben zu Israel als Gottes auserwähltes Volk. Aber jetzt kommt das andere. Der Herr möge uns vor jeder Schlagseite bewahren, die das religiöse Judentum als einen biblischeren Weg der Nachfolge ansieht. Oder als einen besonderen Weg der Nachfolge. Und dann gibt es Gläubige, die sagen, ja, der Sabbat halten, das ist das Eigentliche. Wir müssen wieder den Sabbat halten. Wenn ich in Israel bin, halte ich mich auch an den Sabbat. Ist mir klar, weil ich in Israel bin. Aber ich weiß, deshalb bin ich nicht besser in der Nachfolge oder geistlicher. Das müssen wir unterscheiden. Dann gibt es manche, ja, wir müssen den Sabbat halten. Oder wir müssen die Feste Israels halten, den ganzen christlichen Festtagskalender liquidieren, wieder die Festen Israels halten. Bis hin, dass manche Gesetzesbestimmungen halten. Oder plötzlich die Dreieinigkeit in Frage stellen. Ja, das Judentum kennt keine Dreieinigkeit, das ist eine heidnische Lehre. Das stimmt gar nicht, dass Jesus Christus Gott ist und was da alles kommt. Davor möge uns der Herr bewahren, dass wir in ein solches Fahrwasser kommen. Ich sage nochmal, eine ganz klare Stellung zu Israel, zu den Verheißungen, die sie in der Zukunft haben. Heute auch auserwähltes Volk, aber eine Gefahr unter bibeltreuen Christen, dass man dann plötzlich in eine Form des religiösen Judaismus abgleitet und meint, das sei ein besserer Weg der Nachfolge und das sei eigentlich noch viel biblischer, das Ganze zu beachten. Das ist der erste Grund, warum der Brief für uns so aktuell ist. Der zweite Grund, weil der Hang zur Gesetzesgerechtigkeit in unserem sündigen Wesen tief verankert ist. Da spielt es keine Rolle, ob man liberal ist oder konservativ oder sonst etwas. Einfach, dass man meint, selbst noch etwas zu seiner Errettung beitragen zu können. Durch gute Werke in der Nachfolge. Durch das, dass ich eine Gemeinde suche, durch Bibellesen, durch Gebet. Versteht mich nicht falsch, Bibellesen, das ist die Hauptschlagader in der Nachfolge, die persönliche Stille vor dem Herrn. Aber kann ich dadurch etwas zu meiner Errettung beitragen, indem ich dieses oder jenes tue? Wenn es um die Errettung geht, da gibt es in der Bibel nur die 0-Promille-Grenze. Nicht 0,5 oder 0,8, 0,0. Errettung allein aus Gnaden durch das vollbrachte Werk Christi. Und dann geht's los, Christus und besondere Erfahrungen, Christus und die Geistestaufe, Christus und zusätzliche Segnungen, Christus und. Und der Galaterbrief sagt uns Jesus allein. Die Bibel sagt uns Jesus allein. Der dritte Grund, warum der Galaterbrief so aktuell ist, weil er deutlich macht, dass das Evangelium in einem unüberbrückbaren Gegensatz zur Lehre der katholischen Kirche steht. Da sind wir mitten in unserem Thema Paulus und die Ökumene. Nicht Paulus und Komeni, sondern Paulus und die Ökumene ist unser Thema in diesen Tagen. Sind wir mittendrin in diesem Zusammenhang. Unüberbrückbarer Gegensatz zwischen dem Evangelium und der Lehre der katholischen Kirche. Und alle Versuche, das zu verwischen, zu relativieren, ist im Prinzip nichts anderes als ein Ablehnen, das allein aus Gnaden, allein durch den Glauben, allein Christus. Wir kommen noch darauf. Und Martin Luther, er liebte den Römerbrief besonders, er liebte den Galaterbrief besonders. Und er war ja ein großes, begnadigtes Original. Und er nannte deshalb seinen Galaterbrief »Meine Katharina von Bora«. Es war ja seine über alles geliebte Ehefrau, von der er sagte, dass er sie für Spanien und Frankreich nicht eintauschen würde. Können wir von Luther lernen, wie lieb er seine Frau hatte. Und da wollte er zum Ausdruck bringen, mit dem Galaterbrief ist er genauso verbunden wie mit seiner geliebten Katharina von Bora, so nannte er diesen Brief. Als er 1531 den Galaterbrief zum zweiten Mal auslegte, merkte der Reformator dazu Folgendes an. So haben wir denn angefangen, in des Herrn Namen von Neuem den Brief Pauli an die Galater auszulegen, nicht weil wir Neuigkeiten oder unbekannte Erkenntnisse weitergeben wollten, da doch durch die Gnade Gottes euch nun der ganze Paulus bekannt und vertraut ist, sondern weil, wie ich oft mahne, die Gefahr sehr groß und sehr nahe ist, dass der Teufel die reine Lehre des Glaubens wegreißt und wieder die Lehre von Werken und menschlichen Überlieferungen einführt. Daher kann diese Lehre niemals genug behandelt und eingeprägt werden. Wenn sie da niederliegt oder zugrunde geht, liegt da nieder und geht zugrunde zugleich die Erkenntnis der Wahrheit. Aber wenn sie blüht, blüht alles Gute, die Religion, der wahre Kultus, die Ehre Gottes, die gewisse Erkenntnis aller Stände und Dinge. Damit wir also nicht träge seien, wollen wir wieder dort anfangen, wo wir aufgehört haben, nach dem Wort, wenn der Mensch vollendet hat, soll er anfangen. Kein Bibelwort ist am Ende zitiert hat, aber damit wollte er trotzdem deutlich machen, wir können das nicht oft genug betonen. Und damit kommen wir zum zweiten Hauptpunkt, ein besonderer Anfang. Wir haben diese ersten 5 Verse schon gelesen. Lesen wir sie oberflächlich, dann denken wir, ach, das ist doch wie in jedem anderen Brief. Aber das ist doch ganz ähnlich wie in jedem anderen Brief, den Paulus geschrieben hat. Lesen wir diese Verse genau, dann stellen wir fest, dass der Anfang des Galaterbriefs in mehrerer Hinsicht besonders ist. Das beginnt schon mit der Vorstellung seines Apostelamts in Vers 1. Paulus, nicht Apostel, nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Übrigens ein ganz gutes Argument gegen eine sogenannte apostolische Sukzession, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Paulus sagt, nicht von Menschen, sondern Apostel von Gott, lebendiger Gott. Und da klingt in diesen Worten schon eine knappe Darlegung seines Apostelamtes an. Nun, was ist ein Apostel? Apostel heißt zu Deutsch Gesandter oder Botschafter. Was ist das Interessante an einem Gesandten oder einem Botschafter? Ein Gesandter, Botschafter, diplomatischen Status, hat kein Recht, eigene Politik zu machen. Hat kein Recht, eigene Interessen zu finden, zu vertreten nach dem Motto, ich finde, ich meine, ich würde. Sondern der Auftrag eines Botschafters ist, die Interessen seines Heimatlandes zu vertreten. Das ist sein Auftrag, seiner Regierung. In der damaligen Zeit seines Kaisers, seines Königs, wer ihn auch gesandt hatte. Und damit stellt Paulus von Anfang an klar, dass sein Evangelium nicht seine Lehre war. Das war nicht eine Interpretation von ihm oder eine Ansichtssache des Paulus, wie wir das heute so schön sagen würden. So schön ist es gar nicht, aber wir sagen es so halt als heute. Sondern er verkündigt genau das, was ihm Christus und Gott, der Vater, aufgetragen hat. Diese Betonung nicht von Menschen, auch nicht durch einen Mensch, die finden wir so nur am Anfang des Galaterbriefs. Und damit tritt er zum einen diesen falschen Lehrern entgegen, die ja behaupten, das sei menschlich, was der Paulus verkündigt hat, das sei verfälscht, da sei noch seine Meinung reingekommen oder er hätte es nicht richtig verstanden oder sonst irgendetwas. Das ist das eine, dem er hier entgegentritt. Zum anderen macht er deutlich, es geht nicht um Meinungen und Interpretationen. Es geht um das von Gott geoffenbarte Wort. Und das gilt für die ganze Bibel, so wie wir sie heute vor uns haben. Den Galatern gegenüber musste er betonen, was er dann nochmals ab Vers 10 ausführt. Gottes Wort. Es geht um Gottes Wort. Ich zitiere Martin Luther. Das heißt, um es klar zu sagen, so oft das Wort Gottes gepredigt wird, schafft es frohe, weide, ruhige Gewissen zu Gott. Denn es ist das Wort der Gnade, der Vergebung, köstlich und süß. So oft Menschenwort verkündigt wird, schafft es ein bei sich selbst trauriges, enges, furchtsames Gewissen. Denn es ist ja das Wort des Gesetzes, des Zorns und der Sünde. Es zeigt nur, was der Mensch versäumt hat und wie viel er schuldig ist. Jetzt haben wir heute keine Direktinspiration mehr wie die Apostel. Mit der Heiligen Schrift haben wir die abgeschlossene göttliche Offenbarung vor uns. Aber eins hat auch für uns eine große Bedeutung. So wie Paulus nichts anderes als Wort Gottes weitergegeben hat, soll es unser Anliegen sein, dass wir nichts anderes weitergeben, uns an nichts anderes halten, wie an das, was uns in der Bibel geoffenbart ist. Als absoluter Maßstab für unser Leben. Gerade in der heutigen Zeit, wo alles nur noch relative Ansichtssache wird. Was bei allem nur noch heißt, persönliche Meinung. Wenn es um das Evangelium geht, da haben wir es mit der absoluten Autorität von Gottes Wort zu tun. Wir kommen zum zweiten Unterpunkt, ein einmaliger Gruß. Paulus richtet seinen Brief an die verschiedenen Gemeinden in Galatien. Nun unterscheidet sich der Anfang dieses Briefs noch in einem weiteren Punkt von den anderen Briefen. Was ist dieser Punkt? Wir finden kein Lob, kein Dank für die Gemeinden in Galatien. Haben wir an jedem anderen Brief, das war für Paulus nicht ein psychologisches Mittel, so um die Leute ein bisschen zu streicheln, dass sie besser zuhören, sondern es war sein Blick eines Hirten. Er sah, wo geistliches Leben gewachsen war und dafür war er dankbar. Wenn er auch später ganz klar reden musste, wie beispielsweise bei den Korinthern, ganz klare Linien ziehen. Aber das Interessante, bei den Galatern haben wir kein Lob, keinen Dank für die Gemeinden am Anfang dieses Briefes. So ernst war die Lage, wie in keinem anderen Brief, den er geschrieben hatte. Und daran können wir erkennen, wie schwerwiegend das ist, wenn das Evangelium durch religiöse Rituale, durch Wehrgerechtigkeit, durch irgendwelche andere Zusätze verfälscht wird. Der Glaube der Galater war durch ihre Gesetzeslehrer an der geistlichen Hauptschlagader bedroht. Die Rechtfertigung allein durch den Glauben, allein durch die Gnade. Das ist dieser einmalige Gruß, kein Dank. Das nächste an diesem Anfang, das wir vor uns haben, ist das Werk Jesu Christi. Wie so oft am Anfang seiner Briefe spricht Paulus den Galatern Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus zu. Und das war für den Apostel nie so eine klare Grußformel. Gell, im Schwäbischen heißt es Grüß Gott. Und das hatte einmal einen tiefen Sinn gehabt, wirklich denk an Gott. Aber wenn man ehrlich ist als Schwabe, das gebraucht man gedankenlos. Wie oft sagen wir gedankenlos an Geburtstagen Gottes Segen? Prüfen wir uns mal. Ich weiß, wir meinen das schon richtig, aber man sagt halt Gottes Segen, weil man das so tut unter Christen und so weiter. Aber für Paulus war das jetzt hier kein leerer Gruß irgendwie. Sowieso nichts Leeres in der Bibel, wenn er von Gnade und Friede spricht, die von Gott dem Vater kommen, von unserem Herrn Jesus Christus. Damit macht er wieder deutlich, jedes Dazutun von unserer Seite ist ausgeschlossen, mit dem wir uns die Gnade verdienen oder bei der Gnade mitwirken könnten oder zum Frieden Gottes kommen können. Ganz in der Nähe in der Schweiz, wo wir wohnen, da gibt es eine christliche Glaubensgemeinschaft und durch die Auflösungserscheinung auch innerhalb der Evangelikalen hat diese Gemeinschaft in den letzten Jahren einen starken Zulauf bekommen. Sie hat eine starke Anziehungskraft. Warum? Weil sie scheinbar über eine ausgeprägte Heiligungslehre verfügt. Und man kann Leute von dieser Gruppe bei jeder Widerung evangelisieren sehen. Ein ungeheurer missionarischer Eifer, den sie an den Tag legen. Vorbildlich. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Dieses angebliche Heiligungsverständnis, dieser Eifer, entspringen nicht der biblischen Rechtfertigung, wie wir sie hier im Galaterbrief finden. Es geht ständig darum, durch die eigene Hingabe, durch den eigenen Einsatz, selbst noch etwas zur Errettung beizutragen. Das ist der Grund, warum diese Gruppe keine echte Heilsgewissheit kennt. Und ich habe das erlebt in persönlichen Gesprächen. Es gibt keine echte Heilsgewissheit. Und das Tragische daran ist, dass auch der ernst gemeinte Eifer und die Hingabe nicht wirklich der Erkenntnis der Gnade Gottes entspringen, sondern im Prinzip, du musst, du sollst und wenn du nicht. Das steht immer dahinter. Gott kann das in seiner Souveränität gebrauchen, dass Menschen errettet werden, das ist aber eine andere Frage. Aber es entspringt nicht der Erkenntnis der Gnade Gottes. Nun, diese Gruppe ist das eine. Das Ganze stellt zugleich auch eine Frage an uns. Bist du wirklich schon völlig zur Ruhe gekommen in dem Erlösungswerk unseres Herrn? Es gibt ja das schöne alte Lied, auf dem Lamm ruht meine Seele. Pfarrer Wilhelm Busch war ja ein Original. Und er sagte, viele Gläubige müssen ehrlicherweise singen, auf dem Lamm zappelt meine Seele. Weil er gesagt hat, weil sie noch nie zu dieser Ruhe gekommen sind. Weil sie noch nie wirklich ergriffen haben, dass Christus alles für sie getan hat und dass es nicht ihre Frömmigkeit ist, die sie errettet. Die Gnade, den Frieden, von dem Gott hier spricht, bekommen wir allein von ihm durch das vollkommene Erlösungswerk unseres Herrn. Ich zitiere wieder Martin Luther. Darum sind es nur Fabeleien der im Wahn befangenen Scholastiker, das war eine Lehrrichtung in der damaligen Zeit, die Glaube und Vernunft miteinander vermischt hat und so weiter, wenn sie meinen, der Mensch habe keine Gewissheit, ob er im Stand des Heils sei oder nicht. Als Fabelei hat er das bezeichnet. Hüte dich davor, dass du je einmal in Ungewissheit bist, sondern sei gewiss, dass du in dir selbst verloren bist. Aber lass es deine Sorge sein, dass du sicher und fest gegründet seist im Glauben an den für deine Sünden dahingegebenen Christus. Gnade, Gottes unverdientes Handeln. Nur durch das Werk unseres Herrn bekommen wir wirklich Frieden mit Gott, wie wir das auch in Jesaja 53 lesen. Es geht immer darum, dass wir in ihm, in seinem vollbrachten Erlösungswerk zur Ruhe kommen. Ich habe immer wieder auch mit sterbenden Glaubensgeschwistern zu tun. In den letzten Jahren einige begleitet im Endstadium ihrer Krankheit. Und wenn es dann der Ewigkeit entgegengeht, wenn es sich abzeichnet, und da kann auch bei Gläubigen das eigene Glaubensfundament ins Wanken kommen, durch Anfechtungen gehen. Und es hat nichts damit zu tun, waren die überhaupt gläubig oder sonst was? Der Tod ist unser letzter Feind, sagt die Bibel. Dann kommt die Frage manchmal noch bei Glaubensgeschwistern, die mit dem Herrn gelebt haben: Bin ich wirklich gerettet? Wird es auch langen, wenn ich dem Herrn gegenübertrete? Dann gibt es immer diese zwei Möglichkeiten. Wenn wir auf uns und unsere Nachfolge schauen, langt's nie. Können wir ganz sicher sein, es wird nie langen. Und dann kommt wieder Ruhe und Friede mit dem Blick auf das vollbrachte Werk unseres Herrn. Allein um Christi willen bin ich gerettet. Allein in Christus ist meine Gerechtigkeit. Und das ist dann das Schöne an Sterben, bitte, wenn man sieht, wenn es durch Anfechtungen geht. Und dann kommt ganz neu diese Ruhe in dem vollbrachten Werk unseres Herrn. Und damit kommen wir zu Vers 4. Paulus kommt wieder auf den Kern des Evangeliums zu sprechen. Nicht wir haben etwas zu unserer Errettung beigetragen, nicht wir wollten aus der sündigen Welt errettet werden, sondern unsere Errettung, sagt er, war der Wille des Vaters. Und deshalb hat Christus sich selbst für unsere Sünden hingegeben. Und damit wird noch einmal ganz deutlich, dass unser Heil allein in Christus begründet ist, allein in dem Preis, den er bezahlt hat. Allein in seiner Gerechtigkeit, die er für uns gelebt hat. Es ist allein Christus, der uns aus der bösen Welt herausgerissen hat. Nicht unsere Frömmigkeit, nicht unsere Hingabe, nicht unser gottgefälliges Leben. Auch nicht irgendwelche Rituale oder Sakramente, sondern nur Christus. Und durch sein Erbarmen hat er sich zu uns verdreckten Menschen herabgeneigt. Er hat uns aus der Schlammgrube der Sünde herausgezogen. Mit der gegenwärtigen bösen Welt geht es hier um zwei Dinge. Zum einen errettet uns Christus, damit wir nicht mehr für uns, sondern für ihn leben. Ganz wichtig. Warum errettete der Herr die Kinder Israels aus Ägypten? Damit sie am Roten Meer in den Liegestühlen chillen können. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand einen schönen Urlaub hat. Ich liege auch gern als am Roten Meer, wenn ich in Israel bin. Er hat sie aus einem ganz anderen Grund errettet. Lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Christus errettet immer zum Dienst, damit wir dem lebendigen Gott dienen. Dazu errettet er. Das ist das Einige. Also eine, er hat uns errettet, damit wir ihm gehören, damit wir ihm dienen. Zum anderen, was gehört alles zu dieser bösen Welt? Denken wir wahrscheinlich an viele böse Dinge in unserer Umgebung. Und das ist auch nicht verkehrt, wenn wir daran denken. Aber dazu gehört auch die Religiosität, durch welche der Mensch meint, irgendwie noch selbst etwas zu seiner Errettung beitragen zu können. Das ist ein Stück der bösen Welt in uns. Ich zitiere wieder Luther. Doch fasst dies alles so auf, dass du auch dich als Teil dieses Bösen anerkennst. Denn alle Menschen sind Lügner und da ist keiner, der gerecht ist auf Erden. Deshalb erhebe dich nicht im Übermut zu sehr über die anderen. Wenn also dich Christus von der Welt errettet, dann errettet er dich ganz gewiss von dir selbst, der du dein allerschlimmster Feind bist, wie Paulus sagt. In mir, das ist in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. Nicht mit deinen eigenen Kräften wirst du also die arge Welt und deine Lüste besiegen. Vergeben sind die Werke, wenn ich Christus allein dich errettet. Deshalb nimm dich in Acht, dass nicht Fasten, Wachen, Studieren, Mäßigkeit, Nüchternheit und andere Tugenden dich zum unverbesserlichen Heuchler machen. Recht kräftig, was Luther sagt. Aus diesem Grund, das Lied von der wunderbaren Gnade Gottes steht auch auf unseren Liedblättern, Amazing Grace. Und die englische Fassung ist eigentlich noch viel schöner und deutlicher, dass er einen Wretch gerettet hat. Also einen Schurken, einen Schuft wie mich, hat John Newton eigentlich gedichtet. Das ist noch viel deutlicher, was dort steht. Das ist genau das, die Welt in uns. Christus möchte uns von der Welt in uns selbst erretten. Wir kommen zum dritten, der Abfall der Galater. Die geistliche Lage der Galater, ich habe es gesagt, war für Paulus so ernst. Kein Lob, kein Dank für die Gemeinden. Ganz deutliche Worte in diesem Brief. Und trotzdem finden wir jetzt in Vers 6 ein feines geistliches Vorgehen. Jetzt kommt nicht am Anfang gleich eine überscharfe Formulierung, so eine Sense, die alles flachmäht, mit der Paulus noch einmal Öl in das schon aufgeheizte Feuer hineingießt, sondern er beginnt mit einem Ausdruck der Verwunderung. In Vers 6, ich wundere mich, sagt am Anfang. Also nicht gleich, ihr Galater und so weiter, sondern ich wundere mich, Ausdruck der Verwunderung. Ich habe gesagt, in Bezug auf das Evangelium kennen die Bibel keinen Spielraum. Und deshalb haben sich die Galater nicht von Paulus, von seiner Meinung abgewandt, sondern mit diesen anderen Zusatzlehren zu dem vollbrachten Werk unseres Herrn haben sie sich von Gott selbst abgewandt. Das ist das Tragische. Und in diesem Zusammenhang ist noch etwas wichtig. Wenn man sich manchmal warnend ausspricht, dass jemand auf eine falsche Spur kommt, auch in bibeltreuen Gemeinden der heutigen Zeit, dann heißt es oft, ja, wenn das einer doch ganz ernst meint, das lässt doch Gott nicht zu, dass er dann auf eine falsche Spur kommt. Ich weiß zwar nicht, wo das in der Bibel steht, der Herr lässt den Aufrichtigen gelingen, aber was bedeutet das, ist eine andere Frage in dem Zusammenhang. Die Galater meinten es ganz ernst. Sonst hätten die Irrlehrer mit ihrer Gesetzesgerechtigkeit bei ihnen keine Chance gehabt. Wenn die so oberflächlich gewesen wären, ist alles nicht so schlimm, hätten sie keine Chance gehabt. Die meinten das ja ganz ernst, die Galater. Und trotzdem haben sie sich so leicht zu einem anderen Evangelium abgewendet. Ich zitiere John MacArthur. Dieses griechische Wort wurde verwendet für das Desertieren vom Militär, worauf die Todesstrafe stand. Die Form dieses griechischen Verbs zeigt, dass die galatischen Gläubigen freiwillig die Gnade verließen, um der Gesetzlichkeit nachzustreben, die die falschen Lehrer verbreiteten. Eben, dass das sehr ernsthaft sein kann, davon spricht dann ja Paulus selbst, wenn er zurückschaut in seinem Leben. Der hat es ganz ernst gemeint. Und trotzdem war er in eine völlig falsche Richtung unterwegs, bevor er Christus und die Gnade wirklich erkannte. Heiko Grimmer macht die ganze Schärfe dieser Aussage deutlich. Sie verlassen den Herrschaftsbereich des Christus und verfallen der alten Gefangenschaft. Ihr Lehre ist nicht nur eine Verbiegung des Denkens oder des Verstehens, sondern bringt in die Gefahr der Zurückführung in die Gefangenschaft des Herrn dieser Welt. Das Wort, das Paulus für ein anderes Evangelium benutzt, ist uns auch aus der deutschen Sprache bekannt, Heteros. Das kennen wir alle. Und das meint etwas Verschiedenartiges. Das meint etwas fremdartig. Das meint etwas qualitativ völlig Unterschiedliches, dieses Wort. In der weltweiten Gemeinde Jesu, da haben wir Unterschiede. Das können kulturelle Unterschiede sein. Es gibt kulturelle Unterschiede zu unseren Glaubensgeschwistern in Afrika, in Asien, anderen Orten dieser Welt. Das gibt es alles im gewissen Sinn. Aber wenn es um das Evangelium geht, gibt es keinerlei Unterschiede. Es ist allein Christus, es ist allein seine Gnade, die uns errettet. Und in diesem Sinn können wir nicht einseitig genug von der Bibel her sein. Es kann scheinbar 95% von dem, was man hört, sich sehr gut anhören nach dem Evangelium. Aber sobald ein Jesus und dazu kommt, dann ist es nicht nur eine Akzentverschiebung, nicht nur eine Form anderer Frömmigkeit, wie man heute sagt, oder sonst etwas, sondern es geht um ein andersartiges Evangelium, es geht um etwas Fremdartiges, was qualitativ anders ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob es heißt Jesus und Maria, Jesus die eigenen Tugenden, Jesus die Tradition, Jesus und die eigenen Werke und. Paulus wundert sich darüber, dass die Galater sich von dem, der sie durch die Gnade Christi berufen hat, so schnell abwendet. Das ist jetzt nicht wieder irgendeine salbungsvolle Redewendung oder etwas, wo Paulus halt besonders fromm klingen möchte. So wie er das Evangelium schon skizziert hat, tut er es auch an dieser Stelle. Durch die Gnade Christi berufen, was heißt das, wenn wir nicht nur drüber weglesen? Jeder menschliche Verdienst ist ausgeschlossen. Und dahinter leuchtet unsere Unfähigkeit auf, etwas zu unserer Errettung beizutragen, die völlige Verlorenheit. Es ist ausschließlich Christus und seine Gnade, die uns errettet. Und wir sehen an den Galatern die große Gefahr, einem anderen Evangelium zu glauben. Jetzt kommen wir noch einmal zu den Korinthern, 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 4. Und da macht Paulus, was es gibt, und er schreibt hier an Gläubige: Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, das ist das Erste, den wir nicht gepredigt hat, oder ihr einen anderen Geist empfangt, das ist das Zweite, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ist das Dritte, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut. Und ich sage es euch nochmal, Paulus hat den 2. Korintherbrief nicht an einen Esoterikzirkel geschrieben, an irgendwelchen New Age-Anhänger oder Sektierer. Er schreibt an die Gemeinde Gottes in Korinth. Er schreibt an Menschen, die durch den Glauben an Christus errettet waren. Und ihnen wurde einen anderen Geist gepredigt. Sie hatten einen anderen Geist empfangen. Und sie waren unter den Einfluss von einem anderen Evangelium gekommen. Interessant, hier haben wir wieder das gleiche Wort. Heteron steht dort für das andere. Das ist die ersten beide Mal. Jetzt muss ich aufpassen. Zweimal kommt es vor bei diesen drei Jahren, dieses Wort, das Paulus hier gebraucht. Etwas Fremdartiges, etwas Andersartiges. Es gibt also ein anderes Evangelium, einen anderen Geist, ein anderer Christus. Und das kann sehr imponierend aussehen, weil es genau unserem Ego, dem, was wir sowieso gerne hätten, entgegenkommen. Das kann so aussehen wie diese angeblichen Scheichs damals, die das Krankenhaus besucht haben. Am besten bleiben wir davor bewahrt, wenn wir uns im kindlichen Glauben an das halten, was uns in der Bibel gegeben ist. Sola Scriptura, wie es die Reformatoren gesagt haben. Kennen und erkennen wir Christus immer mehr, so wie er uns in der Schrift geoffenbart ist. Das ist die grundlegende Frage der Nachfolge. Kennen und erkennen wir Christus immer mehr in der Nachfolge. Es geht nicht über Erlebnisse, es geht nicht über Gefühle, sondern das geht nur durch ein Leben, das verwurzelt ist im Wort Gottes und damit in der Gemeinschaft mit Christus. Ein weiteres Kennzeichen dieser falschen Lehrer war die Verwirrung, die sie unter Gläubigen anrichtete. Und James Hunter weist darauf hin, dass man in Vers 7 Verwirren auch mit Beunruhigen, mit Aufwühlen, mit Stören übersetzen kann. Nun, das Evangelium der Bibel, das rüttelt zunächst den Sünder wach. Ja, das ist sehr beunruhigend für den Sünder. Eben nicht, dass sich alle wohlfühlen unter dem Evangelium. Genau das Gegenteil. Das rüttelt den Sünder erst wach und überführt ihn. Aber dann kommt der Mensch durch die Gnade Gottes, durch die Erkenntnis Christi, durch die Vergebung zur inneren Ruhe und zum inneren Frieden. Ein falsches Evangelium kennt dagegen letztendlich diesen wahren Frieden nicht.